Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 238, heute mit Felix.
Jetlag.
Und mit Markus.
Hello again.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Hi, hi. Joa, wir haben irgendwie, es war Urlaubssaison, also zumindest für euch beide. Der Markus hat es ja sogar nicht mal geschafft, um die große Veranstaltung in seiner Nähe irgendwie vorbeizuschauen, die da irgendwie jedes Jahr ist.
Ja, totales Terminchaos, würde ich mal sagen.
Das ist ja echt.
Manche Dinge muss man nehmen oder feiern oder buchen, wie sie kommen. Und vom Buchen und Feiern kamen da zwei der Dinge und damit war die Frostcon hinten über.
Ja, man hat so ein bisschen gemerkt, dass sie ein bisschen früher war als sonst. Es waren weniger Leute da, also gefühlt zumindest. War es etwas ruhiger.
Okay, war trotzdem gut.
Ja, ich fand's trotzdem gut. Ich kann da jetzt wieder dann so einen shameless Self-Plug machen. Ihr könnt alles in der Radio-Tux-Sendung hören, weil, also ich habe einen Vortrag gehalten und habe mit dem Legic, der aber auch bei Radio-Tux dabei ist, den habe ich wenigstens getroffen, ja, wenigstens mal einer, der da war. Und wir haben uns knapp eine Stunde unterhalten über das, was er so gesehen hat, was ich so gesehen habe, über meinen Vortrag, über das Selfish Meeting, was da noch vor Ort war und was da so vorgestellt wurde. Genau. Also wer Interesse hat an der Frostcon und wie es uns da so gefallen hat, dem verweise ich jetzt einfach mal auf die aktuelle Radio Tux Sendung. Da müssen wir jetzt hier nicht, muss ich nicht alles doppelt erzählen sozusagen. Ja. Genau. Und ihr könnt euch natürlich auch meinen Vortrag angucken, wenn ihr wollt. Wobei, es gab kein Mikro da. Es ist bei den Nachfragen dann etwas seltsam. Ich habe versucht, immer die Sachen zu wiederholen, aber manchmal gelingt es einem dann doch nicht. Und ich habe gemerkt, wir müssen mal irgendwann nochmal ein Thema Smart Meter machen. Also dann mal irgendjemand einladen. Vielleicht fühlt sich da ja jemand von euch Hörern auch angesprochen. Also wer Lust hat, sich mal mit dem Thema Smart Meter auseinanderzusetzen oder sich auseinandergesetzt hat und da gerne in der Sendung mal drüber reden möchte, der kann sich das doch mal vertrauensvoll entweder hier in die Kommentare oder mir eine Mail schreiben oder so, dann das wäre ganz super. Weil da haben viele Leute diskutiert, ich habe leider selber noch keinen oder ja, ich würde auch gerne keinen haben, aber so ganz einfach ist es nicht, insbesondere wenn man eine Photovoltaikanlage irgendwann mal hat. Wie da so der aktuelle Stand ist und ob man nicht demnächst sowieso einen haben muss und ja, das wäre doch ganz nett, also diese Stromzähler, die vielleicht bei euch schon ein bisschen smart sind, bei mir sind es noch so dieser alte Drehstrom-Dings, der da ab und zu diesen roten Strich zeigt, so ganz, ganz klassisch. Aber das scheint ein Thema zu sein, da haben viele diskutiert und wie gesagt, wenn ihr was sagen könnt dazu, dann meldet euch doch mal. So, das waren meine letzten drei Wochen, also sonst war nur Politik, 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 Politik. Ausschuss hier, Ausschuss da, Fraktion hier, Gemeinde da und ich bin durch. Gut, dass bald die Landtagswahlen hier sind und dann ist durch. Also, nicht ganz mit der Politik, aber dann wird es hoffentlich etwas.
Und dann sitzt du im Landtag. Ist das der Plan?
Nein.
Ingo für den Landtag.
Ja, nee. Das lasse ich, nee. Ich wollte lieber was mit Computern machen und nicht so viel mit Menschen.
Das kannst du bestimmt im Landtag auch.
Ja, aber dann an anderer Stelle. Ja. Genau. Ja. Ja, und euch so? Alles gut? Urlaub
ja.
Schön verbracht?
Ja. Zeit ist verflogen wie nix und ich habe irgendwie gar nichts mitbekommen von dem, was im Rest der Welt so lief. War also nicht so schlecht.
Es war Sommerloch, es hat alles gebrannt oder es brennt immer noch, ja, Regenwald brennt.
Der Regenwald brennt und keiner redet drüber. Das ist, ja. Alle reden jetzt, über ein abgebranntes Notre Dame, aber keiner über einen brennenden Regenwald.
Ja, das ist traurig, oder? Da brennt so ein Haus und irgendwie, mein Gott, die Welt guckt zu und alle nehmen Anteil und irgendwie unsere grüne Lunge brennt weg und die Moore brennen auch noch überall und die brennen seit Wochen und irgendwie keinen interessiert's.
Ja.
Oder nicht, also keinen vielleicht nicht, aber nicht genügend Leute interessiert. Das ist schon tragisch. Und dann hat man da noch so komische Präsidenten, die dann irgendwie andere Leute beschuldigen und denen es auch eigentlich egal ist, die sich wahrscheinlich insgeheim sogar freuen, dass sie hinterher da Sojabohnen anbauen können oder irgendwelchen anderen Quatsch. Und was geht mich das eigentlich an, wenn das Klima irgendwann kippt? Das dauert ja jetzt noch mindestens 50 Jahre und 50 Jahre bin ich eh tot. Da ist es dann ja egal, dass es die Kinder oder Enkelkinder abkriegen. Scheint einen ja irgendwie nicht zu jucken. Ja, das ist schon traurig. Müssen wir jetzt schon wieder mit so traurigen Sachen, mit so depressiven Sachen anfangen? Ich bin die ganze Sendung depressiv.
Tja, irgendwie nicht. Aber unser erstes Ding ist Toter der Woche. Das ist schon das ja, ist eine gute Überleitung von traurigen Dingen zu anderen traurigen Dingen.
Ja, genau. Ja, ich hab irgendwie mitgekriegt, dass der europäische Datenschutzbeauftragte irgendwie gestorben ist.
Der frühere europäische, oder? Also es war nicht der amtierende, oder?
Frühere?
Ja, ich meine, es wäre der frühere gewesen. Also, aber trotzdem ein Fürsprecher für stärkeren Datenschutz. Also von daher trotzdem ein großer Verlust.
Und auch erst mit schon 62, also ist jetzt auch noch kein Alter, wo man gehen muss. Ja. Von dem her, nee, hier steht, hat mit großem Bedauern den Tod des Leiters der Institution mitgeteilt.
Oh, okay. Ah, also, das habe ich dann falsch mitbekommen.
Der war 2014 ins Amt gekommen. Also mehr habe ich jetzt auch nicht. Aber das ist nicht schön. Ja, nicht schön, dass man sozusagen mit 62 da schon gehen muss, insbesondere wenn man an so einer sozusagen Frontlinie hier mit beschäftigt ist für ein Thema, was uns ja alle irgendwie angeht. DSGVO, Biometrie hier, Reisepass da, Überwachung, Privatsphäre und so weiter und so fort. Ja, schade das. Genau. Also Giovanni Buttarelli hieß der gute Mann. Ja, traurig. Traurig geht's auch weiter, aber nicht mehr ganz so schlimm sozusagen. Es sind dann nur noch in Anführungsstriche technische Sachen. Ja, nicht so, dass Menschen dabei sozusagen gestorben sind oder zu Schaden gekommen sind. Nämlich Bitbucket. Wer Atlassian Tools kennt, hat wahrscheinlich damit auch schon irgendwie die eine oder andere Schlacht geschlagen. Verabschiedet sich von Mercurial. Die sind ja damit groß geworden. Ja, sind dann irgendwann von Atlassian gekauft worden und haben 2010, 11 ja irgendwann auch schon mal Git dann eingeführt. Obwohl sie, wie gesagt, GitHub hat auf Git gesetzt, Mercurial oder Bitbucket hat auf Mercurial gesetzt und irgendwie diesen Krieg hat Git ganz klar gewonnen. Ist ja jetzt mittlerweile das Versionskontrollsystem, zumindest wenn es im verteilten Bereich ist. Alle anderen spielen da nicht mehr so richtig die große Rolle. Alle machen Git.
Also gibt es auch noch einen Bereich, der nicht verteilt ist? Also gibt's?
Also selbst wenn man nicht verteilt arbeitet, will man die Features davon haben. Also, und
irgendwie
hat ich betreue gerade einen SVN-Server. Sag nichts.
Ja, ich meine, Legacy-Scheiß gibt's überall, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Deshalb. Aber ich meine, selbst TFS kann ja mittlerweile Git und auch da ist es wohl irgendwie recht verbreitet. Also
ja, Windows. Was ist denn die Alternative gewesen? Das war ja dieses SourceSafe vorher, das wolltest du ja nicht benutzen. Die Leute sind ja so schnell wie möglich davon weggerannt.
Ja, nee, aber dazwischen gab es ja schon noch dieses ihr TFS, wie heißt denn das? Ich glaube, es heißt einfach nur TFS. Und das war ja nicht irgendwie dieses SourceSafe, glaube ich.
Die hatten dann einen Zwischenschritt. War das dann?
Tja, wir tappen im Dunkeln. Niemand weiß das so genau.
Ich müsste mich mal erinnern. Ich habe das Ding mal benutzt, aber Erinnerung ist weg.
Ich habe das bestimmt auch mal benutzt.
Der Linux-Kernel wurde doch auch mit BitLocker, wie heißt sie?
BitLocker.
BitKeeper?
BitKeeper?
War es nicht Keeper?
BitLocker, irgendeins war es, ja.
Nee, BitLocker war es bestimmt nicht.
Es war bestimmt BitLocker. BitLocker ist eine Verschlüsselung, ne? Dann war das
BitKeeper. Ja. BitKeeper. Gedingst und genau. Und dann hat er sich
aber Geld oder so.
Ja, genau. Und dann hat sich halt der Linus mal hingesetzt und irgendwie in 2 Wochen irgendwie das Ding runtergehackt und hat Git gemacht und jetzt benutzen das halt alle irgendwie. Wobei es gibt jetzt auch
bisschen traurig, nicht, dass es so eine Monokultur jetzt wieder ist und es gibt eigentlich nur Git und du musst irgendwie Git benutzen.
Nee, du musst es ja nicht benutzen, aber es ist halt, alle kennen das Tool, das Tool erfüllt, was die meisten Leute brauchen. Die meisten Leute wollen nicht in der Tiefe drüber nachdenken und erst recht kein Geld dafür ausgeben. Weder für die Schulung auf ein spezielles Tool, als auch für ein paar exotische Features. Also deswegen war CVS und SVN ja auch so verbreitet. Es war dann einfach der Standard. Und bei CVS und SVN hattest du einfach noch eklatante Schwächen, weswegen so Sachen wie BitKeeper und Perforce war ja auch so ein, Perforce gibt es glaube ich auch immer noch, Versionsverwaltungssystem oder eben das SourceSafe von Microsoft. Das waren einfach Alternativen, weil sie Features geboten haben, die anderen nicht bieten konnten. Aber Git ist halt, obwohl es bisweilen obskur ist in seiner Benutzung oder gerade wenn man sein Repository in komische State bringt, obwohl es Schwächen hat, es ist nicht so, dass es klar ausgestochen wird von irgendwas, was mir zumindest bekannt ist. Das ist einfach der Grund. Ich glaube, es gibt schon Potenzial, wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, ihr könnt nie wieder in einen komischen State kommen und noch einfacher mit Branches arbeiten und noch schneller alles tun, was ihr wollt und müsst außerdem gar nicht mehr über Dateigrößen nachdenken, weil das hat geht nun mal die Schwäche, dann gäbe es da einen Kandidaten. Dann brauchst du allerdings, das hat man an der Konkurrenz Mercurial Git gesehen, eine Social-Media-Plattform, die das Ganze pusht, weil technisch war Mercurial überlegen, weil sie klare Command-Line hatte, aber Git hatte halt GitHub.
Und GitHub war einfach, irgendwie hat die Leute besser angesprochen, mehr Features, schneller, war ein bisschen schneller in der Entwicklung oder vielleicht auch einfach marketingtechnisch besser. Bitbucket hat sicher ähnliche oder hat ähnliche Features, aber hat es irgendwie nicht geschafft, Mercurial so zu pushen, wie es GitHub geschafft hat mit Git. Das muss man leider so anerkennen, ja. Das ist halt leider so. Genau, also Mercurial, ihr könnt es noch eine Weile verwenden, aber nicht mehr lange. Ich glaube, bis Ende des Jahres kann man noch neue Repos anlegen und bis Mitte nächsten Jahres ist dann alles weg.
Ja, also halt auf dem Bitbucket. Also ja, generell Mercurial ist nicht Bitbucket, weg.
Genau. Ja. Genau, Mercurial könnt ihr schon noch verwenden, wenn ihr einen eigenen, genau, wenn er selber baut, das, dann könnt ihr das machen, aber Mercurial bei Bitbucket ist dann weg, genau. Ja.
Es gibt, glaube ich, auch Alternativen, die sind halt einfach irgendwie nicht so bekannt.
Ja,
ich habe gemeint, ich habe irgendwann mal auf so einen Link geklickt, wo sie so eine ganze Liste mit gehosteten Mercurial-Servern irgendwie gezeigt haben, wo man irgendwie benutzen kann.
Möglich.
Da gibt's schon Alternativen, gerade jetzt, wo es halt Bitbucket abstellt, gibt es natürlich auch eine Nische für Leute, die Mercurial weiter benutzen wollen und nicht migrieren wollen, aus welchen Gründen auch immer. Da wird es schon was geben.
So, dann Linux Journal ist tot und zwar mal wieder tot. Linux Journal, wer das Linux Magazin kennt, was es so sowohl Print als auch online gibt, ist so ähnlich, bloß halt der amerikanische, deckt den amerikanischen Markt ab, gab, war glaube ich auch eine Zeitschrift, war lange eine Zeitschrift, war dann nur noch online, war dann irgendwie pleite, ist dann irgendwie übernommen worden, hat trotzdem so viel Verlust gemacht, dass es jetzt wieder pleite ist. Boah, schade das, aber das ist wohl leider so. Ich meine, mittlerweile gibt es ja auch Blogs und es gibt Podcasts, wie ihr ja unseren gerade auch hört. Und mittlerweile auch ziemlich viele andere Veröffentlichungen, die dann halt wieder, weiß ich nicht, einen spezielleren Fokus sozusagen haben. Und vielleicht brauchst du da jetzt einfach keine Linux-only oder keine Publikation mehr, die halt Linux im Namen trägt sozusagen. Auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite, ja, kann man halt nichts machen.
Das ist halt so. Jetzt, wo Linux auf dem Desktop ist, braucht es eigentlich auch kein Linux-Journal mehr,
was Werbung genau, dafür ist macht. Genau, ist einfach geklärt. Ja, wobei, es ist, ich meine, in Deutschland sind wir bei 3% Linux auf dem Desktop. Finde ich jetzt gar nicht so wenig. Ja, also es ist ja, ich glaube, wir sind bei 17% macOS, 3% Linux und ja, die restlichen sind dann halt Windows.
Wo guckst du? Ist, bei Statista oder wo hast du geguckt?
Ja, ja, genau. Irgendwas habe ich mal. War so das Letzte, was ich so im Kopf hatte.
Aber also 3% sind jetzt auch nicht gerade viel, ne? Das muss man schon auch sehen.
Ja, jein. Also ich meine, in absoluten Zahlen ist es dann halt doch ganz schön viel. Klar, in Prozent, ja, das ist halt
also
so.
Mit 3% bist du halt irgendwie so, wenn du dir als Entwickler überlegst, für welche Plattform du was entwickelst,
ist der Markt dann doch groß genug, weil wenn du dir die ganzen Statistiken anguckst, wie viele Leute dann tatsächlich Linux-Games sich kaufen, ist es dann halt doch wieder, die geben ja, also wenn du, die geben halt prozentual dann einfach mehr aus, ne?
Das ist das gleiche wie mit den Mac-Usern. Das ist einfach, wenn du dir überlegst, für wen du entwickelst, überlegst du ja normalerweise nicht Marktanteile am Gesamtmarkt. Du suchst dir ja deine Nische und wenn du nun mal als Nische Zielgruppe ausmachst, die Audio-Pros, Podcaster, die Linux benutzen und dass so ein geiles Produkt baust, dass sie dafür 150 Euro hinblättern, dann kannst du da schon ein Auskommen mitmachen.
Also ja, aber es ist halt trotzdem halt einfacher, dein Windows-Ding sie zu bauen, was halt irgendwie.
Es sei denn, es gibt auf Windows schon eine Lösung oder deine Zielgruppe arbeitet ja, ja. Nur mal an und für sich. Das ist ja genau diese Nische, die man sich suchen muss. Und da kann ja Linux durchaus ein Parameter drin sein in dem Mix.
Und ich meine, wenn ich wirklich ich bin jetzt kein Spieleentwickler, aber wenn ich ein OpenGL-Spiel entwickle, dann ist der Aufwand, das jetzt auch noch für Linux zu porten, nicht so groß, würde ich jetzt mal sagen. Also, von dem her. Und insbesondere, wenn das halt Sachen sind, die jetzt nicht groß grafikaufwendig sind, wo du halt sagen kannst, ja, okay, wenn das Spiel halt irgendwo 20% langsamer läuft, egal. Merkt halt sowieso keiner. Ja, was weiß ich. Also ich spiele ja, wenn dann Adventure-Spiele, so Point-and-Click-Adventures. Ja, mein Gott, da ist jeder Rechner irgendwie mehr als schnell genug. Und ich kaufe halt, wenn dann die Sachen nur, die auch unter Linux laufen. Weil wenn ich mal spiele sowas, dann ja, dann sowas. Und dann soll es halt auch nur Linux laufen, weil ich garantiert nicht erst eine Windows-VM hochfahre dafür. Das habe ich früher gemacht. So ein Scheiß mache ich nicht mehr. Ich habe kein Windows mehr. Brauche ich nicht mehr.
Früher, als das Spiel noch richtig Leidenschaft hatte.
Ja, ja, genau. Früher, als man noch Spiele gespielt hat, weil man es irgendwie brauchte, musste. Jetzt spielt man ja nur noch, wenn man mal wo die Zeit findet. Und dann, nee, dann ist es halt einfach zu viel, sich um Windows und sonstigen Scheiß zu kümmern. Das findet halt einfach nicht statt. Ja, da wird halt Steam aufgemacht oder es wird halt also nicht hier von Humble Bundle irgendwie die Sachen runtergeladen oder von Good Old Games heißt es ja jetzt nicht mehr, aber da runtergeladen und gespielt und dann ist gut. Ja. Und da ist dann halt die Auswahl nur die Sachen, die halt unter Linux laufen. Ja. Gut. Sind wir bei den Toten der Wochen durch, oder?
Ja.
Kommen wir zu den Untoten. Sagt euch ReiseFS was?
Vom Namen her schon, aber nie benutzt.
Du bist so jung. Du bist so jung dafür.
Ja, ich kenne das vom Namen und von Leuten, die immer gesagt haben, es ist voll gut und
der
so.
Der Macher
aber
ist in den Knast gegangen.
Ja, also erstens ist voll gut, bezieht sich dann halt auf Reiser 3. Also das haben ja ganz viele Leute verwendet, das habe ich auch lange verwendet, weil es auch, ich glaube, es war eine ganze Zeit lang das Standard-Dateisystem bei SUSE Linux. Und das heißt, wenn du in Deutschland warst, bist und irgendwie SUSE verwendet hast, weil es halt in Anführungsstrichen die deutsche Linux-Distribution war, hast halt auch irgendwie ReiseFS verwendet. Weil die haben ja da Geld und Entwicklung reingesteckt. Hatten ja auch viele Entwickler in dem Bereich. Aber Reiser 3 ist ja mittlerweile sehr veraltet und weiß ich nicht, sollte man nicht mehr verwenden. Gab ja dann den Nachfolger Reiser 4 und der ist jetzt angepasst worden für Linux 5.1 und 5.2. Und deswegen so als Untoter der Woche. Es gibt tatsächlich noch zwei Leute, die sich darum kümmern, dass das Ding auch auf neueren Sachen läuft. Es ist halt nicht im Linux-Kernel drin, weil der Herr Reiser damals sich da so ein bisschen mit den Leuten überworfen hat oder gesagt hat, nee, ich mache das alles anders. Oder ich höre jetzt nicht auf euch Entwickler, ich, oder auf euch Kernel-Entwickler, ich mache das halt so, wie ich will. Und ja, dann leider, oder ja, leider seine Frau umgebracht hat. Also, ja, in den Knast gegangen ist und dementsprechend hat sich die Entwicklung sowieso ist anders verlaufen. Und demzufolge ist Linux, ist Riser 4 nie im Linux-Kernel gelandet. Und demzufolge wird es auch, glaube ich, kaum benutzt. Ich kenne wirklich niemanden, der Riser 4 verwendet. Und es war wohl wirklich eins der besten, modernsten, tollsten Systeme auf diesem Planeten. Aber erstens ist es 10 irgendwas Jahre her. Und zweitens war halt Linux im Linux-Kernel und ist halt nicht, hat deswegen nie so eine große Verbreitung gefunden. Aber ich wusste auch gar nicht, dass man es theoretisch noch verwenden könnte, ja, bis ich diese News gesehen habe und deswegen hier mal als Untoten der Woche. Zweiten Untoten der Woche, der Floppy-Treiber-Teil in Linux, hat sich jemand gefunden, der sich erbarmt hat, das Ding zu übernehmen. Also ihr könnt,
so eine große News, dass ich das sogar in meinen Ferien mitbekommen habe. Ich habe nicht viel mitbekommen, aber das habe ich mitbekommen.
Kannst du sehen, das war wichtig, ja. Das war
anscheinend,
so
und ich verstehe es echt nicht.
Ja, na, wenn man halt noch Floppys zu Hause, Disketten zu Hause rumliegen hat.
Nein.
Doch.
Dann soll man halt irgendwie einen Linux-Kernel 2 irgendwas verwenden, wenn man noch Floppys benutzt. Was
also
ich meine.
Das läuft dann auf meinem aktuellen System nicht.
Ja. Wenn du auf deinem aktuellen System noch Floppys benutzt, dann hast du andere Probleme.
Vielleicht.
Glaube ich.
Benutzt also niemand mehr dieses Floppy-Linux, was du brauchst, um einen ISDN-Router zu bauen?
ISDN ist übrigens auch schon beim Rausfliegen, ne? Weißt du.
Habe ich gerade bei, wo ich das nebenbei mache, entsorgt, ja. Das ist jetzt alles in der Cloud. Die Wand sieht auch sehr kahl ISDN? Aus, wo vorher die Multiplexer-Telefonanlage hängen, ja.
Dann ISDN ist in der Cloud.
Das, ja, also Telefon ist in der Cloud. Das ISDN ist, ja, die Telekom behauptet, das wäre in der Cloud. Die Marketing, das Marketing-Sprech von denen ist ja ganz schön absurd. Den darf man auch nicht zuhören, wenn man verstanden hat, was da eigentlich passiert. Darf man, den will man eigentlich die ganze Zeit nur widersprechen, aber lohnt ja nicht.
Ja, ich habe auch so einen Kunden, den wir dann auf die Telekom SIP Cloud umgestellt haben, der nicht ganz so glücklich mit den Leuten ist.
Das ist, Entschuldigung, jetzt schweifen wir schon wieder ab, aber das ist auch eine gnadenlose Unverschämtheit, was sie da als diese Cloud-Software bereitstellen. Das ist so hakelig, das Tool. Das ist wirklich alles, was wir hier im Podcast immer so unter Enterprise-Software abtun, erfüllt diese blöde Online-Telefonanlage. Das ist ein Graus. Da war nie ein UX-Experte dran. Das kommt direkt aus der Entwicklerstube. Gewesen. Das ist wirklich, dass sie das auf Endkunden loslassen, das ist wirklich absolut beschämend für die Deutsche Telekom.
Und dann immer solche Preise dafür verlangen.
Ja, genau. Und dann noch so Abzockerpreise. Das ist wirklich, das meine ich mit, man darf dem Marketing-Sprech nicht zu genau zuhören, weil sie verkaufen ja wirklich einen Internetzugang da als Telefon irgendwas, obwohl man tatsächlich einfach lokal braucht man nur noch eine blöde Internetleitung, da braucht man keine großartige Telefonanlage und nichts mehr und sie verkaufen künstlich da so viel drumherum mit ihrem Marketing-Sprech, das ist unredlich, das ist wirklich schon unredlich.
Ja aber die hatten auch keine andere Wahl, weil ich gesagt habe, ich kann es nicht, ich kann nichts machen, ja, also ihr müsst euch irgendeinen Dienstleister holen, der es macht oder ihr nehmt halt einfach dieses Telekom-Angebot da. Mhm. Und das haben sie
ich hatte
gemacht,
versucht,
einrichten lassen,
es woanders zu machen. Und da man ja aber immer noch irgendwann auf die Telekom angewiesen ist, hat die Telekom dann einfach beim Bereitstellen der Leitung gemauert. Und dann musste der andere Anbieter sagen, ja, sorry, wir können doch nicht anbieten, wir müssen unser Angebot zurückziehen. Und dann sind wir dann doch bei der Telekom gelandet.
Ja. Tja. Was halten wir von diesem Geschäftsgebaren? Aber das kann man ja schon seit Jahren. Ja, wenn sie dann wenigstens überall schnelles Internet liefern würden und man sich nicht mal darüber beschweren könnte und überall telefonieren könnte und überall Internet hätte.
Sie haben doch jetzt irgendwie sich damit gebrüstet, dass sie jetzt überall schnelles Internet liefern. Das war doch heute eine News auf Heise, oder?
Echt? Also ich kriege hier kein Internet von der Telekom. Also wenn du hier versuchst, Internet von der Telekom zu kriegen, sagt dir die Online-Auskunft, ja, nö. Machen Sie doch LTE oder was weiß ich, LTE hat die Telekom hier, Gott sei Dank. Also das ist auch schneller als mein Internet hier zu Hause. Aber, das immerhin. Ist halt, ja, aber ich will ja kein blödes Shared Medium haben, wenn es nicht sein muss. Das kann zwar sein, dass das schön schnell ist, aber wenn hier noch 5 andere surfen, dann ist halt vorbei. Insbesondere, wenn du das dann halt wirklich als Internetanschluss zu Hause hast, als einzigen. Das, nee. Nee. Nee, 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 nee. Na gut. So, dann kommen wir jetzt zu den lustigen News, oder? Zu den richtig guten News.
Haben wir nichts mehr zu Floppies zu sagen?
Nee.
Außer, okay, es gibt's wieder. Sie wollten es rausschmeißen, es gibt's wieder.
Es ist auch wichtig, dass das bleibt, weil ich meine, wir haben ja in den Applikationen immer noch die Diskettenlogos. Man muss ja irgendwie noch die Möglichkeit haben, das auch vorzuführen.
Nein, das ist kein Grund. Nee. Kann weg.
Aber ich habe so ein USB-Diskettenlaufwerk und das will ich einfach, wenn ich weiß, ich will das wieder benutzen, dann will ich wissen, dass das immer noch geht.
Aber es benutzt bestimmt den neuen, also es gibt ja das Original-Floppy-Dingsy und dann gibt es noch dieses,
Ingo, wie hieß denn das neue? Ingo, hast du gerade USB-Diskettenlaufwerk gesagt?
Ja. Ja, und das benutzt aber, glaube ich, auch so ein USB-Zip-Floppy-irgendwas. Treiber, der neuer ist, und das ist, glaube ich, auch der in an VirtualBoxen oder so noch benutzt wird. Das ist halt nicht der Original-Floppy-Treiber.
Ja, also bei meinem ersten Laptop, Version den ich mir 2. gekauft habe, war tatsächlich ein USB-Diskettenlaufwerk dabei. Und deswegen habe ich ein USB-Diskettenlaufwerk. Damals war das halt noch, war das ungewöhnlich, dass ein Laptop kein Diskettenlaufwerk hat. Ich bin so alt, wisst ihr, Leute? ja, und deswegen habe ich ein USB-Diskettenlaufwerk. Das habe ich immer noch. Ich weiß zwar nicht, ob es noch tut, aber ich hab's.
Toll. Wirklich. Ja. Kann weg.
Meine Frau hat es letztens angeguckt und hat gesagt, hä? Was ist das?
Warum kann man hier Speicherbuttons reinschieben? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, genau. Das ist doch alles doof.
Das ist doch viel zu klein, da passt doch die CD gar nicht rein. Ja.
Ja.
Ich glaube, ja, also ist für von MDs. Das waren diese kleinen, ne? Ach, egal.
Also von mir aus kann das weg. Das kann weg.
Nee, es kann nicht weg.
Aber braucht wer, niemand.
Wer weg kann, ist ja der Typ, der letztens verhaftet wurde irgendwie.
John McAfee. Ja. Ich weiß nicht, ob John McAfee weg kann. Das ist nicht so ganz klar. Also
wäre nicht so lustig dann. Aber jetzt ist er erstmal weg vom Fenster. Oder nee, hinterm Fenster.
Ja,
hinter schwedischen Gardinen. Vielleicht.
Er wurde verhaftet.
Ui.
Und dann haben sie, nach 3 Tagen haben sie ihn wieder freigelassen.
Oh, schade.
Was
haben sie gefunden? Drogen, Waffen, Nutten?
Wer weiß es schon so genau. Aber sein Twitter-Account ist immer noch großartig. Ich habe gedacht, wir müssen euch auf dem Laufen halten. Er kandidiert irgendwie immer noch mit seiner komischen Partei für die Präsidentschaftswahl für 2020. Also nächstes Jahr dann schon.
Ich würde ihn wählen, ganz klar.
Und ja, also es ist wirklich großartig. Und ich habe hier einen seiner neuen Tweets noch raus verlinkt zu Bitcoin. Den möchte ich hier einfach mal zitieren. Bitcoin jitters, just stop it. Short-term fluctuations are meaningless. Bitcoin is still up almost 300% from 6 months ago. Every time there's a dip, I have to come, people in replies, DMs, etc. Get a grip. You know in your heart, Bitcoin cannot lose. Relax. Exclamation mark. Ja.
Relax.
Ist ein bisschen traurig, aber er ist echt ein lustiger Typ. Er ist wirklich ein lustiger Typ, was er für Blödsinn macht. Man kann ihm irgendwie nicht so ganz böse sein, finde ich.
Findest du?
Ja, vielleicht schon, vielleicht sollte man. Aber es ist halt trotz allem irgendwie lustig. Vielleicht sollte man auch ein bisschen Mitleid mit ihm haben. Wer weiß das schon so genau?
Ja.
Er sagt übrigens auch, dass Bitcoin schuld ist, dass die Banken Stellen abbauen so und nimmt die Deutsche Bank als Beispiel. Ach nee, das ist ein Link auf Business Insider, die Deutsche Bank als Beispiel genommen haben. Okay.
Naja, es ist irgendwie immer noch voll auf dem Bitcoin-Hype-Train und lässt sich verhaften und wieder frei, kommt wieder frei, postet lustige Bilder ins Internet. Das Video auf seinem Boot haben wir ja auch mal gehabt. Das ist halt auch, ja. Er ist ein Spinner. Er ist wirklich ein Spinner. Und er kann es sich halt leisten, ein Spinner zu sein.
Ich meine, die haben ja auch einen Spinner als Präsidenten. Also ich meine, das ist ja irgendwie...
Ja.
Scheinbar mögen die solche Typen da drüben.
Das halt.
Wobei, das ist noch ein lustiger Spinner und dann gibt es halt die doofen Spinner. Das ist halt so.
Ja, aber es ist beides nicht okay. Du wirst beides, glaube ich, nicht als Präsidenten haben. Nicht mit Verantwortung. Wenn es so wie so John McAfee, der nichts zu sagen hat, in seine Twitter-Blase rein tweetet, dass Bitcoin irgendwie toll ist und so. Das ist voll okay, wenn er Präsident ist oder sonst irgendein Amt bekleidet, wo er irgendwas zu sagen hat, das ist vielleicht nicht so toll.
Ja, stell dir mal vor, ja, wachst du morgens auf und denkst, ach, Grönland kaufen wäre doch ganz witzig.
Ja.
Da rufst du dir irgendjemand und sagst, ey du, kauf mal Grönland. Ja, und dann kann der Grönland nicht kaufen und dann sagst du halt, ja, sag mal, sollte da nicht letztens demnächst irgendwie zu dieser Königin in dieses komische, was ist faul im Staat Dänemark? Ja, komm, lass es mal absagen. Die wollen mir Dänemark nicht, die Dänen wollen mir irgendwie Grönland nicht verkaufen. Das ist irgendwie doof. Mimi.
Ja.
Und die Dänen so, what?
Ja.
Stell dir mal vor, du bist so ein Typ als Präsident.
Nicht okay.
Ja.
Dann. Mehr News oder jetzt richtige News. Und zwar Ubuntu hat ja mal vor 4 Jahren mittlerweile, glaube ich, dieses Gutachten gemacht und gesagt, dieses CDDL und GPL, das war irgendwie ein bisschen inkompatibel, aber so wie wir das machen, ist das okay.
Juckt uns nicht. Juckt uns naja. Nicht, genau. Wir warten, bis Oracle uns verklagt. Noch
genau.
Nicht gemacht.
Also sie haben halt gesagt, ja, wir finden das okay und wir schauen jetzt mal, ob uns jemand verklagt. Und sind sie in den letzten 4 Jahren offensichtlich ja nicht. Und sie machen jetzt halt immer weiter und integrieren halt ZFS immer mehr. Mit der nächsten Ubuntu-Version 19.10 wird es dann experimentell mal drin sein, dass man von ZFS starten kann und wiederherstellen und dass man beispielsweise auch Snapshots direkt im Bootmenü auswählen kann, was halt ein ziemlich cooles Feature ist, weil dann kann man sich halt einfach Snapshots machen und vorm Kernel-Update beispielsweise einen Snapshot machen, Dinge updaten, neu booten, wenn es irgendwie nicht geht, bootest du halt einfach den Snapshot von vorher. Das ist schon ganz gut. Das ist also aktuell dann erst experimentell, aber sie scheinen immer noch, also sie haben es noch nicht irgendwie tot gesagt, also es wird wohl tatsächlich kommen und dann werden wir sehen, ob Oracle sie dann wirklich verklagt oder ob Oracle einfach sagt, es ist uns egal.
Bei der News stand doch irgendwie drin, dass sie das schon so abgeklopft hätten, dass sie selber sagen, es gar keine rechtlichen Bedenken.
Genau, das ist das, was ich sage. Sie haben vor 4 Jahren halt dieses Rechtsgutachten gemacht und gesagt, wir finden, so wie wir das benutzen, so wie wir das kombinieren, ist das rechtlich okay.
Ja.
Und solange niemand dagegen klagt, werden wir nie so genau wissen, ob das wirklich rechtlich okay ist, weil das ist ja nur eine Einschätzung. Also es gibt ja, das ist ja kein Urteil, dass es rechtlich okay ist. Das gibt es nicht.
Jo.
Was hat ja niemand dagegen geklagt, sondern sie haben das einfach abklären lassen von Anwälten und ja, wenn du halt 10 Anwälte fragst, wirst du welche finden, die sagen, das ist okay. Und du wirst welche finden, die sagen, das geht gar nicht. Und sie haben jetzt halt auf die gehört, die gesagt haben, das ist okay. Und solange sie niemand verklagt, ist es halt auch okay.
Mhm, ja.
Und wenn sie jemand verklagt, dann kommt halt aus, ob das Gericht halt dann welche Einschätzung geteilt wird, ob es das wirklich okay war oder ob es nur unter Einschränkungen okay ist. Das werden wir dann sehen, falls sich Oracle dazu hinreißen lässt, sie zu verklagen.
Falls sie gerade nichts Besseres zu tun haben.
Genau, die Frage ist auch, ob sie da überhaupt noch, also weil der OpenZFS-Code oder der ZFS und Linux-Code mittlerweile so sehr auch abweicht halt von dem ZFS, das Oracle entwickelt, ob sie da überhaupt ein Interesse dran haben, ob sie das überhaupt noch interessiert. Ja, weiß man halt auch nicht. Oder ob ihnen das eigentlich auch egal ist.
Ja.
Weil das ja nicht das gleiche Produkt ist. Wobei es natürlich schon sein kann, wenn irgendwie Ubuntu sehr erfolgreich damit ist, dass Oracle dann plötzlich was vom Kuchen abhaben möchte. Wie das ja bei Android, glaube ich, passiert ist.
Mhm.
Als sie einfach mal gesagt haben, ja, wir verklagen jetzt mal Google, weil sie die Java-APIs nachgebaut haben. Mhm. Was sich dann ja über Jahre hingezogen hat oder hinzieht.
Wie sich das für so einen ordentlichen Rechtsstreit gehört.
Ja. Wenn sich zwei Firmen gefunden haben, freuen sich die Anwälte. Genau. Auf jeden Fall gute Sache. Mehr ZFS in Ubuntu. Für Ubuntu Desktop. Also ist, und nur experimentell. Also ist noch nicht so. Aber man kann dann schon mal damit rumspielen.
Gut. Ja. Ja. Kann man machen. Muss man nicht. Ich brauche ZFS nicht. Aber vielleicht braucht ja jemand Android. Also ich auch nicht, aber gibt ja Leute, die das benutzen. Ich habe halt diese Probleme nicht. Weder ZFS noch Android-Probleme. Jedenfalls, das neue Android, der Name ist jetzt draußen. Und es wird heißen,
Android X heißen.
Nein, aber fast. Nicht. Nein, fast.
Ach komm schon.
Ja, das wäre fast noch lustig gewesen. Aber vielleicht haben die ja Angst, verklagt zu werden von Apple. Nee, es heißt Android 10. Ist nichts mehr mit Süßigkeiten jetzt. Hat sich ausgeschleckt sozusagen. Ist jetzt Android 10. Und weil, wenn man schon mal irgendwie ein neues Namensschema sich überlebt und Sachen anders nennt, da kann man auch noch gleich mal irgendwie das Logo ändern und das Maskottchen auch gleich mit und alles. Und das haben sie auch gemacht. Sieht jetzt alles anders aus.
Ja, aber es ist schon weiterhin Androide. Ganz so heftig ist nicht.
Ja, die Farbe ist ein bisschen anders. Das Maskottchen sieht ein bisschen anders aus. Die Schriftart ein bisschen anders. Aber man kann es schon noch erkennen.
Wie sagt man bei den Autos? Ist es ein Facelifting?
Ja, Facelift, genau. Genau. So haben sie das, das gemacht. Bisschen anders, bisschen neuer. Mal aktualisiert, mal gefaceliftet. Um das mal zu deutschen. Was haben sie das gemacht? Sie haben es gefaceliftet. What?
Toll.
Ja. Mhm. Schön, mehr kann ich zu Android 10 auch nicht sagen. Es wird, so heißt es, und es sieht ein bisschen anders aus, weil
anders. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht, dass sie es nicht Android X genannt haben. Das wäre schon der Bonus-Move gewesen und dann allen erzählen, ja, es heißt aber Android 10.
Ja, aber ich meine, es wäre ja eigentlich Q gewesen.
Ja, Papalapap.
Ich mein, man hätte es ja Android Quarkspeise nennen können oder so.
Quarkspeise, aber bitte genau so international, Quarkspeise.
Quarkspeise, ja, viel Spaß, das irgendwie in irgendeinem anderen Markt irgendwie unterzubringen. Ja. Wenn das Ding Quarkspeise
heißt. Ach komm, Kindergarten geht doch auch.
Was? Kindergarten? Kindergarten?
Ja. Kindergarten.
Du meinst Kindergarten. Bunker. Doppelganger.
Doppelganger. Das Lustige ist ja auch, dass sie jetzt das mit dem Logo rausgebracht haben und dass es keine Nachspeise mehr ist und so. Aber sie haben immer noch nicht gesagt, wann es denn jetzt eigentlich Android 10 gibt.
Ja,
immer noch Unklarheit, ja.
Das ist ja auch nicht so, das ist wirklich nicht so wichtig. Wichtig ist, was der Name ist, wie es heißt,
genau.
Wann es kommt, naja, früher oder später.
Genau, irgendwann wird es schon kommen. Ja. Ihr werdet es dann mitkriegen. Bis sich Android 9 durchgesetzt hat, ja. Bis dahin.
Ja, spielt eh keine Rolle, du bekommst eh kein Update. ist halt egal, wann Android 10 kommt.
Genau, und Huawei macht
eh nicht.
Huawei macht demnächst auch ein eigenes Linux. Da haben wir auch noch nicht drüber geredet, oder? Haben wir doch.
Stimmt.
Haben wir nicht.
Weiß ich nicht. Was?
Doch, wir haben es erwähnt.
Ja, haben wir es erwähnt?
Ja, nein, ich meine schon.
Stimmt, kann sein. Das gut. War gerade so letztes Mal das. Knapp, dass es ein neues, dass sie ein neues Linux rausbringen, ein eigenes. Ja, yep. Das, ja, das macht Huawei. Wobei auch noch nicht ganz klar ist, auf was für eine Basis denn das ist, oder? Hat noch keine Quellen gesehen, ne, von dem Huawei.
Nee, und also Linux. Sie hatten es länger in der Entwicklung. Eigentlich also, für Embedded, also viel noch kleiner Embedded Devices und jetzt bohren sie es wohl auf.
Es kann halt, entweder haben sie ein Android genommen oder sie haben halt, sie könnten auch mehr genommen haben, also das, was unter Selfish ist. Gab wohl irgendwann mal ein Leak, dass sie zumindest in einem internen Repo was geforkt hatten, aber ohne, also, das ja, fände ich ja ganz cool dann irgendwie, wenn sie die Sachen wieder zurückgeben natürlich.
Ich habe mal irgendwas gelesen von, sie hätten das wirklich selber.
Ja, die werden nicht ganz von vorne angefangen haben. Sie werden schon in Linux genommen haben.
Ja, gut.
Sie werden auch irgendwelche Userland-Tools irgendwie genommen haben, die es gibt. Also die werden nicht auf der grünen Wiese angefangen haben. Das, ja,
aber ich glaube, sie haben eben nicht Android geforkt, habe ich irgendwo gelesen. Aber
ja, dann können sie immer noch mehr genommen haben.
Bin ich
Nein, also sie hatten sich auf kleinere Devices konzentriert mit ihrem, sie nennen es ja Harmony OS oder also international und Huameng, nee, wie hieß das? Also sie haben noch einen lokalen Namen ursprünglich gehabt, der mir jetzt entfallen ist. Und sie hatten dieses System ja eigentlich auch für die Internet of Things Devices, die kleiner dimensioniert sind als Smartphones mit einer Mikrokernel-Architektur und der Möglichkeit eben möglichst viel wegzustrippen. Konzipiert. Und das ist halt schon mal ein fundamentaler Unterschied zu dem, wie Android gebaut ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie noch was, irgendwas noch Größeres genommen haben, um das aufzubauen.
Wir werden es sehen.
Aber also ich meine, wie bei allen diesem Kram, also sie werden sich halt sicher irgendwie bei BSD-Tooling und bei Linux, wenn es GPL-lizenziert ist, halt sich irgendwie Code geklaut haben, weil
sie wollen es ja auch Open Source machen, also was heißt geklaut?
Also
wenn sie es komplett Open Source machen und eine Community drumherum machen, dann habe ich auch kein Problem damit. Kann das auch, wenn da alle drüber gucken können, weißt du, dann hätte ich jetzt auch nicht irgendwie das Problem, wenn es dann irgendwie so ein chinesisches Ding ist und sie da irgendwelche komischen Spy-Teile reintun, weil dann wird hoffentlich irgendjemand das auffallen. Und
vielleicht.
Du kannst dir, selbst wenn du jetzt nicht Huawei vertraust und das, was sie direkt ausliefern, kannst du dir hoffentlich zumindest die Open-Source-Variante wirklich drauf tun. Das ist meine Hoffnung, aber das sehen wir dann auch erst, wenn es die ersten Geräte damit gibt. Joa. Gut. Dann, was ist so Android 10 und Huawei-Gedöns, Dings, Bums? Mal hier nochmal, wie hieß es? Huameng, Ging, Weng,
Cheng, Harmony OS.
Harmony, ja. Also zumindest der internationale, das internationale Branding.
Okay.
Harmony, das heißt halt auch nicht Quarkspeise. Weil, ist schlecht, das international zu vermarkten.
Nicht. Also ich meine, jetzt kam gerade irgendwie raus, es soll doch, naja, gucken wir mal. Wenn ich Harmony OS eingebe, sind die ersten Sachen so, ja, aber es soll irgendwie doch nicht für Smartphones rauskommen und
ja, wahrscheinlich hoffen sie oder setzen sie immer noch relativ viel dran, diesen Streit anders beizulegen. Kann man ihnen auch mal unterstellen.
So, nach dem Motto, wir haben da was in der Hinterhand, wenn ihr das nicht wollt, dann
dann machen wir das, aber sonst bleiben wir bei Android. Ja.
Seit also es 2012 gibt entwickelt wird, okay, krass.
Ja. Also es ist halt auch, also man hat es ja irgendwie bei Samsung mit Titzen gesehen und so. Es ist halt nicht ganz einfach, so ein Operating-System.
Ja.
Und wenn du nicht musst, wenn du nicht gezwungen bist, sowas zu machen, warum sollst du?
Genau, die Ressourcen kann man anders gewinnbringender einsetzen.
Tja, wir werden sehen, ob da was kommt oder nicht. Wo definitiv was gekommen ist, ist GitHub. Die sind in letzter Zeit wieder voll aktiv. Da kommt irgendwie Feature nach Feature. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Diese GitHub Actions sind jetzt irgendwie in Beta oder ein bisschen größerer Beta, als sie auch schon mal waren. Das heißt, man kann sich eigentlich seine ganze CI-Pipeline direkt in so ein YAML, ich glaube, es ist ein YAML-File oder ein YAML-ähnliches File, halt irgendwie rein definieren und dann wird es direkt in GitHub ausgeführt, was eine gute Sache ist. Und ein Feature, worauf ich echt lange gewartet habe, was jetzt da ist, ist Managing the Automatic Deletion of Branches. Und zwar kann man Branches löschen beispielsweise. Also das Problem ist halt, man hat irgendwie so einen Pull-Request mit einem extra Branch dran, man mergt den und dann bleibt der Branch offen, obwohl man das gemerged hat.
Ja.
Und in 99% der Fälle braucht man diesen Branch nie mehr. Und dann muss man dann immer von Hand weglöschen oder man hat halt einfach irgendwie unter Branches dann halt irgendwie tausende Branches, die eigentlich gemerged sind und irgendwie nichts mehr passiert, aber sie sind halt noch da. Und unter Settings kann man das jetzt halt einstellen, was passieren soll, so dass diese Branches beispielsweise automatisch gelöscht werden, wenn ein Pull-Request gemerged ist. Genau.
Super Sache, finde ich gut.
Das ist voll das gute Feature, weil vorher habe ich die halt immer von Hand weggelöscht.
Deshalb, ich habe sie nicht gelöscht, ich räume nicht so gerne auf. Und dann
ärgerlich, weil mich regen sie dann halt auf.
Mich
nicht. Ich lösche die dann halt weg.
Ja.
Aber jetzt muss ich das nicht mehr machen, jetzt muss man das nur noch konfigurieren.
Das ist toll.
Das ist eine gute Sache.
Ja, auch eine gute Sache ist der neue YubiKey, wenn man Lightning-Stecker braucht.
Genau, ansonsten. Oder USB-C hat es auch, zum Glück. Genau, also YubiKeys sind diese kleinen Hardware-Dongles, wo man beispielsweise für Second Factor sich einen Key drauf haben kann, für GPG kann man sich Keys drauf haben. Das ist eigentlich ganz cool, weil du hast dann halt so ein Hardware-Dingsy. Und in der Theorie ist das dann halt ein bisschen sicherer, weil es halt schwieriger zu kopieren oder irgendwie dran zu kommen und das Ding hängt hoffentlich dann halt auch nicht die ganze Zeit am Gerät, sondern wird halt nur eingesteckt, wenn es gebraucht wird. Und auf Android funktioniert das eigentlich relativ schmerzlos, weil die Dinger gibt es halt mit NFC und beispielsweise, wenn man sich in der Webversion, das habe ich erst gerade letztens wieder gemacht, das funktioniert halt wunderbar, du gehst irgendwie auf GitHub, du hast da deinen Key hinterlegt, du loggst dich da halt ganz normal mit Username und Passwort ein und dann fragst du dich halt irgendwie, willst du einen Key benutzen, sagst du da ja, dann enablest du halt NFC an deinem Handy, hältst den Key hinter dein Handy und zack, bist du eingeloggt. iOS ist das halt so ein bisschen das Problem, weil diese NFC-Schnittstelle halt irgendwie super limitiert ist und von niemandem benutzt werden kann. Und für genau solche Fälle gibt es jetzt den YubiKey 5CI, der halt auf der einen Seite einen Lightning-Stecker hat und auf der anderen Seite USB-C. Ich finde es ein bisschen lustig, weil irgendwie es gibt schon länger halt diese Rumors, dass Apple vermutlich halt auch alles voll auf USB-C umsteigen wird. Sie haben ja auch schon ein bisschen damit angefangen. Ja, werden mal sehen, ob das Produkt überhaupt wirklich so relevant ist, weil sowieso bald alle iOS-Geräte halt auch einfach USB-C haben. Ja, werden wir sehen.
Genau, ich habe jetzt, wann war das heute, einen Artikel gelesen über das iPhone 11, aber über die Schnittstelle wurde da nichts berichtet. Außer, dass es halt ein iPhone 11 zusammen mit diesem MacBook Pro 16 Zoll und dem neuen iPad Pro und einem normalen 10 Zoll iPad kommen soll. Aber über die Schnittstelle stand da nichts drin.
Ja, es ist auch, ich glaube, es gibt da auch keine definitiven irgendwie, also von Apple ja sowieso nicht, wo sie gesagt haben, ja, wir werden das machen, aber Ja. Die MacBooks zum Beispiel, die neuesten, und alle Macs haben irgendwie USB-C. Sie haben, glaube ich, USB-C Charging Adapter. Hat nicht auch das iPad Pro jetzt schon USB-C Connector?
Das neueste hatte das, glaube ich. Ich meine auch.
Ich glaube ja. Eben schon, das neueste hat halt auch schon USB-C, und ich würde jetzt auch mal erwarten, dass halt die neuen iPhones vielleicht nächste oder spätestens übernächste Generation halt auch auf USB-C sind, weil also ihr Lightning-Connector-Ding, also erstens ist halt ein bisschen alt und sie haben halt keinen Benefit, da zu bleiben. Also
nee, es ist für den Nutzer nur eine Gängelung. Ich ja, weiß nicht, wie das technisch ist, ob das Ding Vor- und Nachteile hat, also keine Ahnung. Aber es wäre für den Otto-Normalverbraucher schon besser, wenn das alles USB-C wird, endlich.
Also ich nehme jetzt mal an, weil, ja gut, USB-C ist halt nur der Stecker, was du dann drüber machst, ist ja.
Ja, übrigens, das iPad hat definitiv USB-C, weil ich erinnere mich gerade dran, dass ich gelesen hatte, dass sich Leute darüber mokiert haben, dass ach nee, das sind die aktuellen iPhone-Modelle, das war nicht das iPad, dass da nur ein USB auf Lightning-Kabel dabei liegt und dann nur ein mickriges 5-Watt-Ladegerät, und mit diesen 5-Watt-Ladegeräten dauert es halt ewig, und wenn du da ein vernünftiges 30-Watt-USB-C-Ladegerät dranhängst, dann geht das ratzfatz, weitaus schnellere Ladezeiten.
Ja. Ja, also ich habe das Gefühl, USB-C kommt, aber
ich denke auch, und das ist eine gute Sache.
Wir werden sehen.
Ja, ja, und USB-C und Thunderbolt sollen ja jetzt auch dann irgendwie zusammen, also USB und Thunderbolt sollen ja zusammen jetzt irgendwie was, USB 3, 2, ach, keine Ahnung. Also irgendwie soll das ja jetzt was, soll sich ja wieder in gemeinsame Bahnen sozusagen gelenkt werden.
Ja, und es ist einfach auch schräg, dass die MacBook-Abteilung so früh auf USB-C gesetzt hat und ihre ihre Ultramobil-Endgeräte-Abteilung da sich so lange gegen gesträubt hat. Das ist einfach auch nicht aus einer Firmenphilosophie entstanden, oder?
Naja, gut, weil die halt den Lightning-Dings hatten und jetzt wahrscheinlich auch nicht gleich wieder auf was anderes wechseln wollten. Vermute ich mal. Aber pff. Ist halt so.
Ja.
Gut, dann, wo waren wir? Wo sind wir?
Bei Festplatten. Und zwar Festplatten. Gott. Ich brauche zwar aktuell keine neuen, aber.
Echt?
Nee.
Braucht man nicht immer Festplatten?
Doch, man braucht immer Festplatten. Mein NAS ist auch voll.
Echt?
Was heißt brauchen? Nee, mein NAS ist nicht voll.
Ey, mein eines ist voll, aber das, was ich mir jetzt zusammengebaut habe, letztens ist noch nicht voll, von dem her.
Gut, man könnte natürlich diskutieren, ob ich so viele Terabytes an Backup brauche, aber
ja.
Weiß auch nicht, ob ich, ja, nee, man könnte bestimmt Sachen löschen, aber
ja,
das ist ja auch anstrengend. Nee.
Das geht schon nicht, man kann nicht Dinge löschen, aber ich habe diese Ferien beispielsweise nur irgendwie ein halbes Terabyte Fotos gemacht oder so. Da muss ich nicht so schnell neue Platten kaufen.
Was? Du warst auch länger in den Ferien als ich. Da kann man. Oh, das ist auch eine schöne Metrik, man die Qualität seines Urlaubs an der Menge gemachter Bilder zu vergleichen.
Ja, genau. Ich glaube, das hat wenig mit der Qualität des Urlaubs zu tun.
Ja, oder ist es umgekehrt proportional?
Weil, ja, naja, es halt. Die File-Size sagt wenig über die Anzahl aus.
Und dann okay, auch noch nicht, ob die Fotos gut sind.
Ja, das ist sowieso nochmal
völlig was anderes.
Das sowieso nicht. Da hat niemand von gesprochen.
Ich kann dir eine Million Fotos im Urlaub machen, die alle scheiße aussehen. Deswegen heißt es weder, dass der Urlaub gut war, noch, das heißt nur, dass ich keine Fotos machen kann. Das ist das Einzige, was das bedeuten würde.
Genau, aber wir sind ja eigentlich bei Festplatten und
ach was, echt?
Backblaze, die
ja, hatten wir schon öfter.
Die Backup Company, genau. Haben wir schon öfter, die machen
Statistik das halt. Immer machen, ja.
Genau, und jedes Quartal gibt es da halt einen neuen Report und auch halt, was wirklich sehr cool ist, dass sie halt auch immer die ganzen Stats seit Anfang veröffentlichen. Du kannst das einfach runterladen, du kannst damit machen, was du willst.
Open Data sozusagen.
Genau, und das ist halt voll cool. Und was ich sehr interessant fand, ist, sie haben jetzt dieses Quartal endlich mal ihre 5 Terabyte Toshiba Drives für tot erklärt, weil halt 5 Terabyte irgendwie voll unpraktisch, eine unpraktische Größe sind. Viel Zeug ist dann halt irgendwie 6 oder 8 und das mixt sich dann halt schlecht. Und dann brauchst du halt irgendwie Ersatz-Drives und ist irgendwie schwierig. Und die waren wohl echt gut, weil die haben echt gut gehalten und darum haben sie die so lange eingesetzt, obwohl halt 5 Terabyte irgendwie eine komische Größe war.
Mhm. Ja, haben stimmt. Sie mal ich gesagt, was Sie dann gemacht haben? Haben Sie sie dann wie 5 Gigabyte behandelt, 5 Terabyte, wie 4 Terabyte behandelt, um sie effizienter in dem Gesamtkonstrukt einzusetzen? Oder?
Nee, ich glaube, Sie haben wirklich sie als 5 Terabyte benutzt.
Mhm, okay.
Genau. Und gibt jetzt neue 14 Terabyte Toshiba Drives. Ob die auch so gut sind, wird sich halt zeigen. Weiß man halt, das ist halt ein bisschen das Problem bei diesen Statistiken auch immer. Welche Drives richtig gut sind, siehst du halt eigentlich erst ganz am Schluss. Meistens. Nachdem sie halt ganz viele Stunden gelaufen sind, kannst du dann sagen, okay, diese Modelle waren viel besser als diese anderen Modelle, aber das bringt dir ja zu dem Zeitpunkt nichts mehr, weil du dann halt schon wieder neue Modelle kaufen willst und nicht irgendwie die ganz alten. Ja. Aber ist trotzdem interessant, kann man mal reinschauen, wenn man irgendwie Festplatten braucht, kann man sich da inspirieren lassen. Da gibt es Statistiken, die wo man dann halt auf die Prozent schauen kann, wie wahrscheinlich die Annualized Failure Rate ist. Also sie rechnen das dann halt um auf wie viele Tage die Dinge laufen, wie viele das sie davon haben und so, wie viele ausgefallen sind und was das so ungefähr heißt. Aber eben, also gerade so, wenn man halt nur irgendwie nur 2-3 Platten hat, kann es einen halt auch böse erwischen, weil man halt genau 3 erwischt, die kaputt sind. Darum immer ein bisschen diversifizieren, verschiedene Platten kaufen. Irgendwie vielleicht nicht 3 Platten aus dem gleichen Batch kaufen, weil die Chance halt groß ist, wenn da was kaputt ist, dass vielleicht gleich alle 3 aus diesem Batch kaputt sind oder ähnliche Probleme haben. Was dann halt doof ist.
Ja.
Wenn dein Raid irgendwie einmal aufs Mal kaputt geht. Dafür hat man dann Backups.
Zum Beispiel von Backblaze.
Ja. Das hast du jetzt gesagt. Ich weiß nicht, ich habe es nicht benutzt.
Ich habe es auch noch nie benutzt. Nicht. Ich habe da auch noch nie drüber nachgedacht, weil ich halt mein NAS habe. Ja.
Genau. Und dann, um bei Hard Drives zu bleiben, Shooking External Hard Drives. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht. Es lohnt sich häufig manchmal Hard Drive zu kaufen, die halt noch so ein Case mit USB-Ding sie dran haben.
Ah ja, ja.
Und sie dann halt einfach auszubauen und das halt zum Teil bis zu einem Drittel billiger, als wenn man irgendwie ähnliche oder vergleichbare Drives halt kauft. Was
ja, schon wobei, ein bisschen
traurig ist. Aber es ist halt ist mehr Risiko. Geht auch in seinem Blogpost auf die negativen Dinge ein. Also man verliert halt ziemlich immer Warranty?
Die Garantie-Gewährleistung.
Garantie-Gewährleistung, genau. Es gibt Drives, bei denen ist es nicht möglich. Ich habe erst gerade letztens halt so eine 2-Terabyte-Platte, so eine USB-externe, auseinandergebaut, weil sie kaputt war, einfach so aus Interesse. Die hat halt einfach keinen SATA-Connector, das dann halt, das Ding bekommst du halt irgendwie nicht in den richtigen Rechner rein, ohne sehr viel zu basteln. Es kann sehr kompliziert sein, die Dinge da rauszulösen, und du hast halt keine Ahnung, was da drin ist. Das ist halt irgendwie Plastik rundherum, nur weil irgendjemand mal so eine aufgemacht hat und gesagt hat, diese Platte drin, kann das halt irgendwie 2 Production Batches later, sieht das halt irgendwie ganz anders aus und sie haben ganz andere Festplatten verwendet. Das ist halt irgendwie, ja, das ist halt das Risiko. Der Gewinn, den man da halt machen kann, ist halt wirklich, teilweise sind die Festplatten bis zum Drittel billiger, als wenn man sie direkt kaufen würde. Genau, kann man sich überlegen, wenn man irgendwie...
Was es halt nicht gibt, da sind halt so SATA-Drive, also NAS-Drives, ne? Also wenn du die aufmachst, dann hast du halt irgendwelche, die nicht jetzt für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.
Ja, also es sind definitiv keine Enterprise-Dinge. Aber also normalerweise, wenn du sowas machst, dann versuchst du ja irgendwie Geld zu sparen und nicht irgendwie die, also ich meine, wenn du dir die Enterprise-Drives kaufen kannst, die irgendwie, keine Ahnung was, pro Festplatte kosten, ja, dann machst du sowas vermutlich nicht. Aber wenn du jetzt irgendwie ein Budget hast und irgendwie trotzdem Festplattenspeicher brauchst, ist das halt eine Möglichkeit, bis zum Drittel zu sparen. Und gerade Festplatten machen ja, wenn du so ein NAS selber baust, meistens einen großen Teil der Kosten halt aus. Ja. Und wenn du da ein Drittel sparen kannst, ist das schon nicht so schlecht.
Läppert sich schon ganz ordentlich, ja.
Kann man da schon ein bisschen Geld sparen. Aber ja, wenn du dir irgendwie die Western Digital Red oder irgendwie so richtige Enterprise-Disks kaufen willst, ja, dann hast du vermutlich halt auch das Geld dazu.
Kommen wir zu anderen coolen Sachen. Core Boot.
Genau, wenn ihr ein NAS baut, braucht ihr ja auch so ein Serverboard vielleicht.
Bestimmt.
Auf jeden Fall habe ich das so gemacht und da gibt es diese Supermicro Xeon Serverboards beispielsweise. Und jetzt wäre ja voll doof, wenn man da so mit kaputter Software die Dinger booten muss.
Ja, und vor allem, und hast du so Dinger mal gebootet? Also unsere Arbeit, die brauchen irgendwie gefühlt fünf Minuten. Ich weiß nicht, was sie da alles tun. Das ist echt furchtbar. Also, im Gegensatz zu so einem Core-Boot, bootet dann irgendwie in, keine Ahnung, 4-5 Sekunden, ja. Aber hey, man kann das natürlich auch so machen, dass man irgendwie 5 Minuten braucht, bis der Server oben ist. Jedes Mal denke ich immer, sie ist halt total bescheuert.
Ich, keine Ahnung, ich bin halt ein bisschen vorbelastet durch irgendwelche HP-Dinger und IBM-Altkram, der halt irgendwie wirklich 5 Minuten bootet. Darum finde ich diese Supermicro-Dinger eigentlich ganz okay, weil... Die verhältnismäßig schnell booten.
Nee, aber wenn da immer noch Dell, HP und sonst was dran rumfummelt, ist das völlig egal, ob du da ein super Micro drin hast. Die booten trotzdem 5 Minuten. Das ist so. Das ist echt. Wenn ich Server auf Arbeit neu starte, dann kannst du Kaffee machen gehen. Und kommst du wieder und dann ist das Ding irgendwann gebootet. Und dann ich so, was macht das Teil in der Zeit?
Das ist ein Feature, dass du Kaffee holen kannst.
Ach so, ja, okay, stimmt. Bisschen
Beine vertreten.
Ja, okay.
Ja, aber ich, ja. Wenn ihr jetzt das Supermicro X11SSH-TF habt, gibt es da eine angepasste Core-Boot-Version dafür, die auch das UEFI-BIOS ersetzt und Linux starten kann. Super. Was schon
was
schon
dann cool so ist. Instantan geht.
Gefühlt. Was dann ein bisschen, genau, was dann schneller ist. Es kommt immer noch mit 2 Binärblobs. Das ist einerseits dieses Firmware Support Package FSP2 und die ME-Firmware bekommt man leider auch nicht damit los. Aber es ist halt ein modernes Board.
Genau, dann boote ich mir also erst ein Linux, um dann einen Linux zu booten, und ich boote mir natürlich noch ein Linux, um einen Minix zu booten, um dann einen Linux zu booten. Aber hey, es funktioniert auf jeden Fall schneller, als die andere EFI-Firmware zu nehmen. Aber es ist trotzdem so ein bisschen Moment, genau. What?
Und es ist dann halt Coreboot, und es ist
Coreboot
ist gut. Die Boards sind nicht ganz billig, aber sie kommen halt auch mit diesen 10 Gigabit Ethernet Controllern direkt drauf, was halt schon ganz ordentlich ist. Man kann sie ordentlich mit RAM bestücken. Die Prozessoren, die es dafür gibt, sind ganz okay. Ist halt eigentlich ganz cool. Ja. Und ich meine, wenn man Coreboot drauf haben kann, warum nicht? Ja. Ist halt dann alles.
Ich habe, glaube ich, letztes Jahr im September ein Interview gemacht zu dem Thema halt Linux schneller booten, so mit Coreboot und Linux Boot und so. Kann ich vielleicht auch mal nochmal verlinken. Also es ist echt, da gibt es echt Leute, die sich da groß Gedanken drüber machen und die Bootprozesse schön beschleunigen.
Genau, das kannst du ja vielleicht mal verlinken. Und jetzt, wo du schon Linux Boot gesagt hast, Linux Boot ist auch, haben sie auch weitergearbeitet, und bei Linux Boot startet jetzt erstmal auch Windows. Das heißt, man kann sich dann von seinem Coreboot über Linux Boot ein Windows starten, wenn man will. Es ist noch Konsole Access Only im Moment. Das ist noch nicht so irgendwie benutzerfreundlich, dass man sich jetzt einfach ganz normal sein Windows installiert, aber es ist halt ein großer Schritt in die Richtung, dass man sehr bald vermutlich einfach irgendwie Coreboot, Linux Boot und dann sich ein Windows booten kann, wenn man will. Die Frage ist ein bisschen, warum man sich dann Windows booten will.
Aber es geht.
Aber es geht. Und das ist der wichtige Teil. Du kannst dann das halt machen. Und nur schon, also es ist halt echt cool.
Ja. Gut. Kann man machen.
Genau. kann man das machen. Wenn ihr mehr über Coreboot, Linux Boot hören wollt, dann könnt ihr ja die Radio Tux Sendung mal noch nachhören.
Genau. Was man demnächst nicht mehr machen kann, ist FTP-Connections mit dem Chrome. Das fällt nämlich weg. Was ich auch ein bisschen krass finde, dass man demnächst...
Es wird schon noch verwendet.
Ja, scheinbar nicht mehr genug. Und ich meine, gut, jetzt muss man sagen, FTP kommt wirklich aus der Hölle. Ja. Das ist schon so irgendwie... Fair.
Guter Punkt, ja.
Vielleicht schmeißt man es ja auch deswegen raus. Und wer will schon irgendwie FTPS oder FTPES oder was auch immer sprechen? Das ist auch irgendwie von hinten durch die Brust durchs Auge. Meistens macht man ja dann irgendwie SFTP. Und da ja Chrome auch irgendwie demnächst nicht mehr HTTP Doppelpunkt, Doppelslash und www und irgendwie nichts mehr da vorne anzeigt, sondern so kurz wie möglich, ist natürlich auch blöd, wenn man da mehrere Protokolle unterstützen müsste, weil eigentlich unterstützt man nur noch HTTPS und alles andere ist sozusagen weg. Ja, und weg ist dementsprechend auch FTP. Ja, weiß ich nicht. Wie findet man das?
Interessant.
Die sagen irgendwie, wird zu wenig benutzt, brauchen wir nicht mehr.
Na, ich glaube, das ist einfach wieder so eine wir wollen das Internet prägen Entscheidung. Zu wenig heißt bei denen halt, ich meine, die haben einen gewaltigen Marktanteil. Wenn da irgendwas nur noch von 10% der Leute benutzt wird, es kann schon sein, zu wenig. Sie sagen halt nicht explizit, was in ihren Augen zu wenig eigentlich ist. Und das fällt mir schwer, das dann ernst zu nehmen, dass es nicht mehr so eine Produktmarketing-Entscheidung ist oder so eine Produktaufwandsentscheidung, als wirklich, dass es wirklich nicht gebraucht wird. Andererseits sind schon auch viele Download-Services weg von FTP. Das stimmt schon. Die Leute, wenn die über einen Browser Zeug runterladen, nutzen die kein FTP mehr.
Ja, ich sehe es auch total aber selten. Also gerade, mittlerweile echt selten.
Gerade so ISOs oder so von irgendwelchen
Distros und Kram? Alle über HTTP. Fast alle. Also das ist ja eher nochmal, dass du irgendwie einen BitTorrent-Link kriegst, obwohl das ja auch schon fast keiner mehr macht. Ich weiß nicht, ich glaube, du findest, also alle Links, die ich anklicke, sind, glaube ich, HTTP. Da ist, steht kaum noch FTP, // davor. Mhm. Also ist mir selten untergekommen. Und wie gesagt, ich habe in letzter Zeit auch weiß, es keine FTP-Server mehr aufgesetzt. Und dann habe ich gesagt, hier ist ein SSH-DMN, mach doch SFTP, mach SCP darüber, ist mir wurscht. Weil irgendwie extra einen FTP-Server dazu für zu betreiben, ist irgendwie, da muss man sich immer so Kopf machen, dass, wie man das jetzt wieder durch die Firewall durchkriegt oder dass es nicht irgendwie Probleme tut. Ja, nee, ist irgendwie, und SSH ist sowieso immer da, gefühlt. Gibt dann irgendwie keinen Grund mehr, extra einen FTP-Server aufzusetzen.
Ja, also wenn man kein FTP machen muss, dann
muss man kein FTP machen. Ja. Und dasselbe denkt sich Google auch und schmeißt es aus dem Chrome raus. Ja. Ja, ist, ja, weiß ich auch nicht. Auf der einen Seite ein bisschen schade, ja, auf der anderen Seite, man muss auch mal irgendwelchen Ballast irgendwann loswerden, ja, man kann nicht immer nur Produkte größer, größer, größer machen, man muss sie auch mal wieder kleiner machen. Und vielleicht ist das ja mal ein Schritt. Und wenn das Web tatsächlich nur noch aus HTTP und HTTPS-Links besteht, dann kann man es vielleicht auch einfach sein lassen und sagen, hey, wer FTP machen will, der soll halt irgendwie FileZilla oder irgendeinen FTP-Client halt nutzen.
Der soll es halt einfach nicht machen.
Oder soll es halt einfach lassen, genau. Ja. Gut. Das wollte ich nur noch mal sozusagen mitteilen. Okay, haben wir noch was? Nö, sind wir bei den News durch.
Keine News mehr, aber Themen.
Ja.
Ich war ja in den USA, unter anderem in meinen Ferien. Mhm. Und
wie ist da so? Da regiert doch so ein komischer Clown, oder?
Ja, von dem bekommst du so im normalen Leben nicht so viel mit.
Komisch.
Aber, tja. Ich bin ja auch nicht wegen der Politik da gewesen.
Nicht? Was?
Nee. Nee, wirklich nicht. Und das mir am Flughafen ist mir dieses Google FI über den Weg gelaufen.
Gesundheit was?
Google FI.
Fall. Das ist ein FI-Schutzschalter. FI. Das heißt bestimmt nicht FI. Also, an FI denke ich hier FI-Schutzschalter, so der Strom. Nee.
Ja, aber das will, weil du Deutscher bist.
Google Fi.
Ja, deswegen sage ich, würde ich sagen, das heißt dann nicht FI, sondern Fi oder Fi.
Googlify. Nennen wir es Googlify. Und ja. Sie sagen, a different kind of a phone plan.
What?
Genau.
Ach Marketing doch, ich so. Kann mich ganz dunkel dran erinnern, dass wir da vor Jahren mal drüber geredet haben.
Genau, das gibt's auch schon, weiß ich nicht, lange, wirklich lange. Und bei uns bekommt man das halt irgendwie immer noch nicht. Und ich habe das da halt in so eine Vending Machine gesehen, konnte man sich irgendwie für $10
so ein Automat, oder so. So ein Getränkeautomat.
Genau, so ein Getränkeautomat, aber statt dass da Getränke drin waren, waren da halt so kleine Boxen drin. Mit SIM-Karten drin, genau.
Okay, ja.
Und da habe ich mir gedacht, tja, also wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann probiere ich das doch mal aus. Weil eigentlich das Angebot, was sie machen, ist zumindest interessant. Weil was sie sagen ist, du hast halt irgendwie so einen Phone-Plan, wo du $20 pro Monat zahlst für unlimited Calls und Text. Und jedes Gigabyte extra kostet dich halt einen Zehner. Mhm. Bis maximal 6 Gigabyte oder halt $60, wonach irgendwie bis, ich glaube, 15 oder so das im Prinzip gleich teuer ist und dann einfach ein bisschen langsamer wird. Das heißt, wenn du ein Viel-Datennutzer bist, ist das vielleicht nicht so ein geiles Angebot. Es ist auch eher teuer. Also ja, wenn du halt irgendwie so, weiß ich nicht, so 10 Gigabyte im Monat durchlässt, dann bist du halt trotzdem auch bei deinen $80 im Monat. Was halt aber das Coole daran ist, ist halt, ist irgendwie überall. Das ist halt für Leute, die irgendwie sehr viel unterwegs sind, ist es halt egal, wo du bist, das Gigabyte ist halt immer $10. Egal, ob du jetzt in den USA bist, ob du irgendwo in Europa bist, ob du irgendwo in Asien bist, das Gigabyte ist einfach immer gleich teuer.
Okay.
Genau, und ich habe das mal ausprobiert. Du kannst das nur machen, wenn du eine US-Adresse hast oder dir eine US-Adresse ausdenkst.
Oder jemanden kennst in den USA.
Oder jemanden kennst in den USA oder ich, ja.
Wo wohnst du? In Manhattan oder?
In den USA, logischerweise.
Ja, yeah,
vielleicht.
Aber, ja, okay.
In einem Staat, in dem die Steuern nicht so hoch sind.
Da muss man auch noch denken.
Ja, genau. Man sollte sich so eine Map anschauen, in welchem Bundesstaat die Steuern so generell am tiefsten sind. Und da sollte man dann vielleicht wohnen. Okay. Ich ist mir auch nicht so ganz klar, für was sie das benutzen, ob sie da tatsächlich was hinschicken, weil ich glaube nicht. Aber
wäre jetzt auch egal.
Wäre mir jetzt auch egal. Ich glaube, es geht wirklich nur darum, in welchem Bundesstaat du halt diese Taxes entrichten musst und wie viel das dann ist. Genau, das ist eigentlich ein ganz interessantes Angebot. Es ist halt zu teuer für mich. Ich habe das dann halt mal ein bisschen ausprobiert und da ein bisschen rumgeklickt. Die Webinterfaces und so, die App kannst du natürlich auch nur runterladen eigentlich, wenn du wenn dein Phone beziehungsweise vermutlich dein Google-Account und dann vor allem dein Play Store halt ein US-Play Store ist. Sonst kannst du eigentlich diese App, die du zum Einrichten brauchst, nicht runterladen, was ein bisschen ärgerlich ist.
Okay.
Das Einrichten an sich.
Eine Prepaid-Karte kaufen für den Google Store.
Nee. Du kannst es einfach. Du kannst ja einfach das APK sideloaden zum Beispiel.
Okay. Ja, gut.
Also, ja, man kann sich das natürlich bestimmt irgendwie in US-Account machen und so. Aber
brauchen wir nicht.
Warum, okay. Wenn man sich das APK sideloaden kann? Und. Ja. Das App und so, und das sieht eigentlich alles ganz ordentlich aus, ist irgendwie voll bequem, du kannst da, das ist eigentlich, was man haben will, habe ich das Gefühl, das hat sich sehr intuitiv angefühlt, das irgendwie einzurichten, geht irgendwie ein paar Minuten, du musst halt, das Komplizierteste ist halt, dass du da dann halt eben eine US-Adresse brauchst, die du irgendwie zweimal angeben musst, die vermutlich auch verschieden sein kann, was ein bisschen interessant ist, aber naja, so ist es halt. Und dann hast du irgendwie so ein Web-Dashboard, was irgendwie anständig aussieht und nicht irgendwie so kaputt ist wie bei vielen anderen Anbietern. Ja. Genau, und ich habe das ein bisschen ausprobiert und funktioniert ganz gut.
Okay.
Ich habe meinen Account halt aber auch mehr oder weniger instant wieder deaktiviert, weil, ja, ich hatte irgendwie jetzt nicht vor,
lange Zeit da zu bleiben
und ja, die Dollars zu zahlen. Diese $20 im Monat einfach für eine extra SIM-Karte zu bezahlen. Wenn die SIM-Karte halt irgendwie prepaid wäre oder so und man halt irgendwie die $10 einfach für ein Gigabyte im Monat zahlt, wenn man es braucht, dann wäre es halt voll das gute Travel-Phone, weil dann hast du halt irgendwie so ein Backup-Phone, du zahlst irgendwie diesen Zehner, wenn du halt Daten brauchst. Für halt die wichtigen Dinge, dass du irgendwie Karten benutzen kannst und mal was nachschauen kannst und du musst dann da halt irgendwie nicht Netflix drüber schauen. Meistens. Und wenn du trotzdem willst, dann zahlst du halt irgendwie diese $60 oder so.
Fair enough dann.
Genau. Das wäre ja dann okay. Aber durch das, dass du halt diese, dass es halt ein Phone-Vertrag ist, wo du $20 zahlst, war mir dann ein bisschen zu teuer, habe ich dann wieder gecancelt, geht aber halt auch einfach problemlos, kannst du einfach im Webinterface, kannst du deinen Account halt irgendwie für, ich glaube, 90 Tage on hold setzen, in der Zeit behältst du halt auch irgendwie deine Phone Number, also du kannst dir da halt auch eine Phone Number zuteilen lassen, oder du kannst ihn halt ganz deaktivieren, dann verlierst du aber auch deine Phone Number wieder. Aber ist mir ja egal.
Mir doch egal.
Genau. fand ich interessant, habe ich ausprobiert.
Funktioniert, ist aber zu teuer auf Dauer. Okay.
Funktioniert, ist mir zu teuer. Ich zahle halt für meinen Vertrag hier auch irgendwie nur 20 für, hab da halt dann, aber in der Schweiz irgendwie noch, ich glaube, was habe ich aktuell, 10 Gigabyte oder so.
Da können wir dabei. In Deutschland ja nur träumen.
Und danach wird es halt irgendwie langsamer. Ich habe irgendwie auch unlimitiert SMS und für Telefonie zahle ich, glaube ich, was, aber durch das, dass ich irgendwie halt 5 Minuten im Monat telefoniere maximal, ist das halt auch, kostet mich das halt eigentlich auch nichts. Und das Einzige, was ich halt nicht habe, ist irgendwie im Ausland. Das ist dann halt irgendwie richtig teuer, weil ich da dann halt irgendwie die 2 Franken pro Megabyte zahlen würde oder halt dann immer irgend so ein Tarifding sie abschließen muss, zusätzlich, was auch immer super teuer ist. Aber wenn du das halt irgendwie nur einmalig machst, dann ja, lohnt es sich halt nicht, irgendwie ein ganzes Jahr irgendwie Google Fee mit diesen 20. Also Google Fee ist dann halt irgendwie nicht billiger für das Problem, dass ich im Ausland immer Daten hätte.
Ja. Also ich meine, meins geht Gott sei Dank in der ganzen EU plus Schweiz, von dem her.
Tja, schön für euch. Deswegen habt ihr das. Kann nicht alles haben, Ingo.
Nee, ich habe auch nur 4 Gigabyte und das ist teurer als deins, von dem her. Ich zahle, glaube ich, 36 Euro oder sowas im Monat. Also für weniger Gigabytes, aber dafür halt EU-weit, mit inklusive Schweiz.
Das ist toll.
Das juckt mich also immer nicht, wenn ich hier in die Schweiz fahre, dass man da irgendwie aufpassen müsste. Gott sei Dank. Das ist der einzige Vorteil irgendwie bei den Telekom-Tarifen. Weiß nicht, ob das bei den anderen auch so ist. Nee, bei O2 ist es definitiv nicht so. Die sagen immer, Achtung, Vorsicht. Wenn man dann
kostet Geld.
Kostet viel Schweinegeld zur Not. Da ist man dann froh, wenn man dann doch in Frankreich oder Deutschland oder Österreich ist oder Italien oder so und eben nicht in der Schweiz. Genau. Haben wir noch was? Ja, du hast ein Mimimi oder irgendjemand hat ein Mimimi. Ha,
ich habe ein Mimimi.
Ja.
Und zwar die Max M2 ist 1280.
In was? Bei wem? Bei wo?
Auf einem nicht die Max, die Min, die Mindest-MTU ist ja 1280 auf einem GIF-Interface. Jetzt die interessante Frage,
ist was ein ist GIF-Interface? Ja?
Ist es ein GIF-Interface?
Nein, ist es nicht. Was ist ein GIF-Interface?
Weil es graphical ist.
Was ist ein GIF-Interface?
Was ist ein GIF-Interface?
Zurück
ein
zur GIF interessanten Frage. Wo war die jetzt genau? Das?
Nee. Wie spricht man die aus?
Nee, was ist ein GIF-Interface, bitte? GIF? Also, nein, GIF. Aber was ist dieses Interface? Ich verstehe das
ein
nicht.
Ein GIF-Interface ist ein
Ist das so wie Dev0 oder DevRandom?
Es ist ein ich glaube Generic Tunnel Interface.
Aha.
Was du machst ist also wofür ich das benutze ist für den V6-Tunnel, den ich habe. Das heißt, zu Hurricane Electric habe ich halt so ein GIF-Interface-Dingsy. Das hat dann halt eine V4-Adresse und eine V6-Adresse und so. Und das macht dann, lass mich überlegen, ich glaube, außenrum den GER-Tunnel und innen drin dann halt V6. Und das packt halt irgendwie die V6-Pakete in V4-Pakete und am anderen Ende dann wieder andersrum aus und so. Ist eigentlich ganz cool, aber es funktioniert eigentlich auch ganz gut.
Ja, aber nur, wenn man eine MTU von mindestens 1280 nimmt.
Genau, die kleinste MTU, die man auf so ein Interface setzen kann, ist halt 1280 und 1280 wäre eigentlich auch okay, wenn man IPv6 irgendwie, wenn das überall richtig konfiguriert wäre.
Der Standard ist so 1500, ne?
Ja, genau. Das Problem ist ein bisschen durch das, dass das Ding ja jetzt durch einen Tunnel geht und eingepackt wird und ausgepackt wird und umgepackt wird, werden all diese Pakete halt größer. Darum
deswegen braucht man eine kleinere MTU, ja.
Genau, darum setzt man die MTU halt kleiner. Jetzt ist das Problem, dass 1280 für gewisse Seiten halt immer noch ein bisschen zu groß ist. Echt? Und dann gibt's ja unsere lieben Freunde der Bahn, und die haben dann halt so ein Problem, dass die Pakete irgendwie nicht fragmentiert werden, sondern halt gedroppt.
Ja, was wachst du auch in der Bahn IPv6 auf? Also jetzt mal ehrlich.
Nee, nicht in der Bahn. Du kommst nicht auf die Seite,
ach so,
wo du nachschauen kannst, wann deine Bahn fahren würde, beispielsweise.
Ja.
Ja, und das ist halt ein bisschen dumm. Und das ist halt nur, wenn du...
Ja, IPv6 setzt sich eh nicht durch. Jetzt lass es mit dem scheiß Interface. Jetzt ehrlich, echt jetzt.
Ja, echt. Wird ja nichts mehr.
Ja, auf, also wer mit so einer kleinen MTU kommt, der hat einfach Probleme.
Okay. Ja, nee, das Problem ist ja, dass sie immer noch zu groß ist. Und ich müsste das halt auf etwas unter. Ich müsste es, glaube ich, auf 1230 setzen oder so. Und dann würde es gehen. Das Problem ist halt, ich kann das nicht, weil das Interface das nicht zulässt, weil es halt ein GIF-Interface ist und das sagt, Mindest-MTU ist halt 1280.
Tja.
Und das muss ich mal schauen.
First World Problems.
Das Traurige ist, selbst in der, wenn du halt irgendwie dann mal in der Manpage schaust, dann haben sie unter Bugs oder so, steht da sogar, dass das so ein common Problem ist, dass diese MTU halt zu groß sein kann, und dann empfehlen sie sogar, ja, setz es halt auf was Kleineres. Das geht halt aber einfach nicht. Mhm. Ich muss mal schauen, ich glaube, ich mache da mal einen Bug-Report auf, weil das ist halt doof.
Ja, das ist doof.
Ich glaube, das mit der Mindest-MTU hängt mit irgendeinem Standard zusammen, dass das 1280 ist, aber ja, ich weiß es auch nicht so genau. Das muss ich noch rausfinden, aber es ist echt traurig.
Bäh.
Dies mit IPv6 wird echt nichts mehr.
Nee, wird nichts mehr.
Und nativ habe ich halt auch immer noch keins, was irgendwie auch 2019 echt traurig.
Tja, das ist schon echt tragisch. Also ich habe zwar auch nativ, glaube ich, keins, aber ich habe einfach 6-to-4 angeklickt und meine Fritzbox macht das und das ist gut.
Ich habe nativ. Behaupte
ich. Das ist wahrscheinlich bei der Telekom.
Nee, NetCologne.
Mhm. Nee, was sagt meine Fritzbox? Ja, also ich habe auf jeden Fall IPv6, aber ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe.
So, abgesehen davon, dass man den Leuten sagen kann, ey Mann, das ist die Zukunft. Was antwortet ihr Leuten, die fragen, warum soll ich das eigentlich machen?
Ja, nee. Also du brauchst es nicht machen, das ist egal.
Genau.
Setzt sich eh nicht durch, haben wir noch heute besprochen. Nein, also ich meine, solange immer noch alle Rechner auch über IPv4 erreichbar sind, kann es dir noch egal sein. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann wirst du bestimmte Dienste nicht mehr per IPv4 ansprechen können, also weil nicht mehr genug IP-Adressen da sind.
Es gibt ja schon V6-Only-Dienste. Also
ja, so aber keine, nicht, ja, aber keine,
die ja, du brauchst. Ja, nichts Nennenswertes.
Das ja, ist schon so. Klar, wenn du in Asien bist, vielleicht, aber hier bei uns ist nichts, was dich jetzt, also ja. Ja, ist halt. Nee, setz dich nicht durch. Ich ja, warte ich auf V7 oder V8 oder V9 oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, okay. Dann Laserfu noch. Schon wieder irgendwas mit Android.
Laserfu. Ah, Android. Genau. Dropbox ist hingegangen. Und die bauen ja so Apps für iOS und Android. Weil wenn passiert, du halt so eine Firma bist und sagst, hier, ja, könnt ihr eure Files reinwerfen, musst du halt für alle Plattformen irgendwie so einen Client haben. Und sie haben gedacht, irgendwie wäre voll cool, wenn wir hier Code sharen könnten und so. Und dann haben sie das halt via C++ gemacht. Statt dass man das halt irgendwie zweimal in Java und Objective-C schreibt, kann man das halt irgendwie einmal in C++ schreiben. Und 2013, wo sie das angefangen haben, hatten sie halt auch ein paar C++-Entwickler, die das gemacht haben. Aber sie hatten halt recht Probleme irgendwie. Also einerseits ist das dann doch nicht so cross-Plattform, wie sie es gerne hätten. Es ist, der Overhead ist halt recht groß. Es ist scheiße zum Debuggen. Es ist schwierig, Leute zu finden. Und es sind mehr die, also viele dieser Leute, die solche Dinge gemacht haben, sind dann halt irgendwie gegangen. Und theoretisch wäre das eine coole Idee, aber praktisch ist halt der Overhead von Training und Hiring und dass die Developer bleiben und so und dass man das dann wirklich nur einmal macht und viel zu hoch. Und darum haben sie gesagt, ja, ist vielleicht nicht so eine coole Idee, ist vielleicht einfach einfacher, die Dinge halt wirklich einfach zweimal zu entwickeln.
Okay, komisch, aber gut, wenn es halt so ist. Tja.
Dann ja, sie haben es halt versucht selber zu bauen. Also ich glaube mittlerweile, wenn man, je nachdem, was man da macht, das, was Dropbox macht, ist natürlich einfach auch weit entfernt von dem, was die meisten Firmen bauen. Wenn du da auf etablierte Cross-Plattform-Frameworks setzt, geht das heutzutage schon deutlich effizienter, als die Sachen doppelt zu bauen. Man muss halt wissen, wo man hingeht. Und das kann
ja,
die Glaskugel hat vorher keiner.
Der Punkt ist halt so ein bisschen, aber wenn du halt nativ bleibst, dann kannst du halt auch irgendwie das native Ökosystem ausschöpfen.
Ja, da gibt es ja mittlerweile auch Frameworks, die das kombinieren. Die dir diese Tür nicht verschließen.
Ja, das kann sein. Da kenne ich mich auch zu wenig aus, also da baue ich auch zu wenig irgendwie Apps für sowas. Aber ich fand es interessant, dass sie gesagt haben, dass irgendwie dieses Cross-Plattform und so, für uns funktioniert das nicht. Weil Google beispielsweise macht das ja relativ erfolgreich, das halt aber irgendwie auch nochmal eine massiv größere Firma, wo es dann halt gerade so die richtigen Entwickler zu haben und so, wenn da ein paar gehen, ist das halt nicht so schlimm, weil sind halt noch genug da, die irgendwie das Know-how haben, die das Know-how weitergeben können und so. Und das war bei Dropbox wohl schon ein bisschen das Problem, dass die Leute, die das konnten, halt auch einfach gegangen sind und das ist halt weg und dann hast du irgendwie so ein unmaintainable C++-Blob.
Ja, und im Gegensatz zu Dropbox baut Google selber Frameworks. Also die pflegen Ökosysteme, die, genau wie du sagst, das ist einfach die Größe. Und Flutter ist zum Beispiel eins dieser Frameworks, dieses, wo das mit dem auf Native runtergreifen nicht ganz so einfach ist. Da, aber trotzdem bauen sie halt schon ein eigenes Framework. Ich glaube, dass dann davon ausgehend die Know-how-Basis eine andere ist, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, es ist ein absurder Stack, den man sich mit einem Cross-Plattform-Framework aneignet. Also, weil dann hat man die Mobile-Frameworks an und für sich sind schon komplex. Man kann das Wissen immer nur, man muss das Wissen doppelt pflegen für jede Plattform selbst, weil jede Plattform verdammt viele Spezialitäten hat. Und dann setzt man noch einen Layer oben drüber, damit man Code-Sharing betreiben kann. Da muss man sich darüber bewusst sein, dass das einfach. Auf der anderen Seite, wenn man das nicht macht, dann hat man zwei Teams, die man auf einmal in Linie halten muss und die irgendwann aufhören, miteinander zu reden, weil die irgendwann sagen, ach, die Android-Jungs, die haben ja die Probleme. Und das, dann ist die App wieder doch nicht einheitlich. Und wenn das Ziel aber ist, man will eine einheitliche App haben, dann ist eine gescherte Codebasis vielleicht trotz der Schmerzen die bessere Variante.
Die Frage ist halt, ob du, also das UI ist ja dann trotzdem irgendwie nicht einheitlich und so. Also,
der kann es ja auch nicht 100%.
Du hältst es näher beieinander, wenn du es aus einer Codebasis bedienst.
Ja, aber das Problem ist ja ein bisschen, gerade so mit dem C++-Ansatz, ja, ein Teil ist halt da drin, aber irgendwie, da ist ja trotzdem noch sehr, sehr viel Zeug rundherum, was halt irgendwie nicht in C++ gemacht ist.
Klar, also jetzt bei dem C++-Ansatz von Dropbox ist nochmal, genau, da hast du dann wieder viele Layer oben drauf, bis du da mal am UI bist.
Genau, da läuft so viel Kram auseinander, da spielt es, glaube ich, wirklich keine Rolle, ob du nicht einfach zwei Teams hast, die das halt irgendwie entwickeln und halt die gleichen Features entwickeln. Ja. Auf zwei Plattformen. Das, ja. Ja, wir werden sehen, ob es für Dropbox funktioniert, aber ich nehme an, der Overhead ist halt schon, also zumindest was sie sagen, der Overhead ist halt echt groß, das zu machen. Darum denke ich, werden sie schon besser damit fahren, wenn sie halt zwei Teams haben und das Zeug ein bisschen auseinanderläuft und du halt ein bisschen mehr Aufwand hast, das irgendwie zusammenzuhalten, als wenn du irgendwie einfach einen Overhead hast, weil du unten drunter was brauchst und du dann trotzdem den Aufwand hast, das zusammenzuhalten, weil es trotzdem irgendwie ein bisschen einheitliches UI haben soll, ein bisschen einheitliches UX haben soll, aber dann trotzdem in die Plattform integriert und so. Mhm. Das löst dir das C++ irgendwie gar nicht.
Ja.
Genau, das war das.
Gut, dann kommen wir zu den Picks.
Picks. Der Deep Penguinator und die Version 2 davon. Und zwar ist das so ein kleines Script. Das kann man sich auf so, wenn man so eine Linux-Box hat und da nicht wirklich ein ISO booten kann oder so. Sobald man sich da irgendwie einloggen kann und genug Rechte hat, kann man sich da halt ein FreeBSD drauf installieren. Das ist ganz lustig. Halt so aus einer laufenden Installation kannst du dir dann halt ein FreeBSD draufkrepeln. Genau, irgendwie sind wir drauf gekommen, dass es das noch gibt. Und es gibt es immer noch und es scheint immer noch zu funktionieren. Ich habe gedacht, für Leute, die das nicht kennen, pick ich das hier mal.
Klingt gut.
Genau. Und der zweite Pick ist Putrea. Das ist der Build-Server, das Build-Server-Dingsy von FreeBSD, um Ports zu bilden. Und was ich nicht wusste, das Ding hat auch so Hooks. Man kann sich da irgendwie auf alles mögliche halt irgendwie so subscriben und Skripts ausführen und so. Und ein Use Case, den man damit zum Beispiel erschlagen kann, ist, wenn man Ports hat und da extra Patches hat, die man gerne applied hätte, weil man, warum auch immer, ein Paket irgendwie mit ein bisschen patchen möchte, bevor man es baut, kann man da relativ einfach halt auf den Mount-Hook sich einfach die lokalen Patches von außen mit 0fs reinmounten und die sind dann halt im Build-Jail verfügbar und wenn das Paket dann gebaut wird, sind die extra Patches dann halt da verfügbar und werden dann genommen und mit applied und dann kann man sich beispielsweise irgendwie sein Nginx zurecht patchen, wenn man das möchte oder was auch immer für seine Pakete. Das ist so ein kleiner Blogpost, der beschreibt, wie man das machen kann. Und ich nehme an, man kann diese Hooks auch für ganz viele andere tolle Dinge benutzen.
Bestimmt.
Klingt auf jeden Fall lustig zum Rumspielen.
Komisches Putrier. Aha, was schon nicht alles gibt auf der Welt. Gut, dann sind wir durch, oder?
Yep.
Hat noch jemand was? Haben wir noch was? Geht demonstrieren. Wie immer. Aufforderung. Ja.
Gibt es neue Anlässe?
Bestimmt, es gibt immer Anlässe. Also es ist eine unteilbare Demo jetzt hier demnächst in Dresden oder so. Wenn ihr hier irgendwo in der Gegend wohnt, wäre das mal noch so ein Anlaufpunkt jetzt kurz vor den Wahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern, die demnächst anstehen, nochmal Flagge zu zeigen sozusagen. Ansonsten, es gibt immer irgendeine Demo in dieser Zeit, auf die es sich lohnt zu gehen. Also das ist, wenn ihr nicht eh schon jeden Freitag demonstrieren seid, dann sucht euch irgendwas. Noch ist Wetter gut, ja. Gibt also keinen Grund irgendwie zu sagen, ihr geht nicht raus. Also geht raus, demonstriert, zeigt eure Stimme. Und falls ihr irgendwo, wir werden ich weiß nicht, ob wir nächste Woche senden. Wenn nicht, wenn ihr demnächst wählen gehen könnt, geht wählen, ne? Also das schon mal als Aufforderung an alle da draußen. Gut, dann würde ich sagen, Klappe zu auf tot, oder?
So ist das. War schön mit euch.
Wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.